Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen gegenwärtig bist, auch gerade jetzt, wenn wir miteinander zusammen sind. Danke dir, für wir miteinander mit dir Gemeinschaft haben. Amen. Guten Morgen miteinander. Genau. Eine unglaubliche Frage. Genau. Im Februar war ich an einem Seminar in Israel. Wir haben dort, das Ziel war, beten für Israel einerseits und andererseits lernen auf Gott hören. Dann am Sonntag haben wir einen Ausflug gemacht nach Jerusalem und dann bin ich mit einem Teilnehmer, mit dem Michael, ein bisschen durch die Altstadt Jerusalem geschlendert und wir haben miteinander über den Glauben austauscht. Und dann plötzlich stellt er mir eine Frage und er fragt mich, was würdest du sagen, wenn Gott dich fragt, du hast einen Wunsch offen, was willst du? Er sagt, genau diese Frage habe ich ihm Gott gestellt und er sei völlig überfordert mit dieser Frage. Er hätte nicht gewusst oder er wüsste immer noch nicht, was er sagen soll. Und darum hat er mich gefragt, ja, was würdest du sagen? Und ich habe dann ganz spontan gesagt, ab in den Himmel. Ich war dann selber überrascht über die Antwort und habe dann in den folgenden Tagen auch in der Bibel nach Antworten gesucht und gemerkt, dass genau diese Frage Gott am Salomo gestellt hat. Genau. Wir haben es gehört. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Gott stellt die Frage an einen jungen, unerfahrenen König am Anfang von seiner Herrschaft. An einem ganz speziellen Ort, nämlich in Gibeon. Warum gerade Gibeon? Es war der Ort, man sieht es hier, ups. Da ist Gibeon und da ist Jerusalem. Relativ nah. Gibeon war zu dieser Zeit einer der wichtigsten Opferplätze in Israel. Dort ist an die Stiftshütte gestanden, weil der Tempel noch nicht gebaut war. Gibeon ist also der Ort, wo die Israeliten Gott gesucht haben, um ihm zu begegnen. Genau darum ist auch der Salomo dort angegangen. Und der König ging hin nach Gibeon, um zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Also Gibeon ist der Ort, wo die Israeliten die Nähe von Gott gesucht haben. Auch der Salomo geht dort an. Und ehrfürchtig opfert der Gott und sucht Begegnung mit ihm. Der Salomo weiss, ich bin jung und unerfahren. Er erkennt seine Schwachheit, ihm fehlt die Fähigkeit, die Aufgabe vom König, deren Aufgabe gerecht zu werden. Die Last der Verantwortung liegt auf dem jungen Salomo schwer. Und er ist völlig überfordert. Der Salomo weiss aber, dass Gott ihn zu einer grossartigen Aufgabe berufen hat. Aber jetzt braucht er wirklich die Hilfe von Gott, dass diese Berufung auch in die Realität kommt. So unvollkommen und hilflos, wenn er gerade im Leben steht, geht der Salomo zu Gott. Und das nicht im Geheimen, sondern öffentlich. Es ist ja nicht unsichtbar, wenn man 1000 Opfer darbringt. Gibeon wird dann, sehen wir später, zum Wendepunkt im Leben von Salomo und auch für das ganze Volk Israel. Gibeon ist auch ein Symbol für den Übergang von der alten Opferart, wo es ja einige hatten, bis dahin, wo dann der Tempel gebaut worden ist und es nur noch einen Ort gegeben hat, wo Gott gegenwärtig war. Gott begegnet dem Salomo in Gibeon ganz persönlich. Gott hat sich allen Anwesenden majestätisch, höher und sichtbar zeigen können, ein riesen Event daraus machen und ein gigantisches Zeichen setzen. Das hat er aber nicht gemacht. Sondern Gott ist dem Salomo ganz persönlich begegnet. Und zwar dann, wo er geschlafen hat, hat er ihm die Frage gestellt, was soll ich dir geben? Genau. Gott stellt die Frage nicht als Test, sondern als wohlwollendes Angebot. Die Frage von Gott zeigt, dass Salomo in der Gunst von Gott steht. Gott liebt es zu geben, aber nicht einfach so auf Knopfdruck. Er prüft, was wir wirklich wollen. Gott zeigt sich auch nicht mit einem Befehl, sondern mit einer Frage. Er offeriert dem Salomo einen himmlischen Blankoscheck. Eigentlich wünschen wir das ja uns alle. Ein Scheck, den wir einlösen können, gleich was draufsteht oder was wir draufschreiben wollen. Und die Frage trifft das Herz vom Salomo außerhalb von seinem Verstand und von seinem Willen, weil er schlaft ja. Und was antwortet oder was gibt der Salomo im Traum für eine Antwort? Er sagt, du hast dem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes zu tun, weil er ehrlich und wahrhaftig von Herzen dir treu war. Die Güte hat bis heute gilt dir. Und du hast ihm einen Sohn geschenkt und der Sohn soll der Nachfolger sein. Jetzt stand ich da anstelle vom Vater, aber ich bin noch ein Kind und ich weiss nicht, wenn ich das auf die Reihe kriege. Ich stand jetzt mitten in deinem erwählten Volk, das so gross ist, dass niemand es zählen kann. Aber eigentlich ist das ja gar nicht die Antwort auf die Frage, sondern das ist lediglich die Einleitung. Die Antwort vom Salomo ist prägt von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott. Zuerst dankt er und lobt er Gott. Er hat verstanden, dass Gott ihm die Herrschaft als König anvertraut hat. Und der Salomo positioniert sich demütig vor Gott, vor seinem Schöpfer und Auftraggeber. Er ist ehrlich vor Gott und legt auch seine Schwachheit offen. Darum auch die Bitte, so gib mir ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Bös. Wer vermag so ein gewaltiges Volk zu richten? Er bittet um Weisheit, dem Volk Israel zu dienen und das Volk Israel zu leiten. Er bittet um ein Herz, wo die Stimme von Gott gehört. Er bittet um Weisheit und Unterscheidung, was richtig und was falsch ist. Der Salomo denkt nicht in erster Linie an sich, sondern er denkt an die Berufung, die er bekommen hat von Gott. Der Salomo hat Reichtum, Macht, Ruhm und Ehre, ein langes Leben und eben Sieg über Feind können bitten, aber er stellt das Beste vom Volk über das Beste für ihn. Der Salomo bittet demütig und fokussiert auf seine Berufung. Weil Gott hat den Salomo als König positioniert und hat ihm das zugesagt. Er soll das Volk gerecht regieren und das Volk zur Blüte bringen. Der Salomo weiss, dass er für die Aufgabe göttliche Weisheit braucht. Er aus sich selber schafft es nicht, das Volk in der Verantwortung vor Gott zu regieren. Er bittet darum um ein Herz, das Gott gehört und Gott versteht. So wie der Salomo und der Prophet Daniel sind sich einig, dass Gott alleinmächtig ist. Der Daniel formuliert das sehr schön. Er sagt, er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Der Salomo weiß, dass der Ursprung von Weisheit und Verstand bei Gott ist und nicht bei uns, den geschaffenen Menschen. Also die Weisheit und der Verstand ist beim Schöpfer und nicht bei den Geschöpfen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Darum ermutigt uns auch der Jakobus, wenn er sagt, wenn eure Weisheit mangelt, dann bittet Gott darum und er ist einer, der gern gibt. Aber gleich nochmal die Frage an euch. Was würdest du bitten, wenn Gott dir die Frage stellt? Was wünschst du dir? Hast du einen Wunsch offen? Gleich was es ist, was würdest du bitten? Für mich ist die Geschichte aus 1. Könige 3 ein Aha-Erlebnis gewesen und es hat mich immer wieder getroffen. Also ich habe sehr viel über die Begegnung nachgedacht und es hat auch einiges in mir ausgelöst. Und zwar wollte ich lernen, das, was der René gezeigt hat, das Bild, wie wir von der Erde aus den Himmel sehen oder eben auch vom Himmel aus die Erde sehen können. Wir werden das jetzt nachher noch ein paar Mal hören. Es geht darum, dass wir lernen, die Erde vom Himmel her zu sehen und nicht die Erde vom Himmel her. Und ich probiere, den Unterschied ein bisschen aufzuzeigen, was da dahinter steckt. Das heisst für mich, ich will lernen, das von Gott zu erbitten. Oder das, was ich von Gott bitte, noch zu hinterfragen. Und wenn ich da, wenn ich da auf der Erde bei mir eine Frage habe, dass ich die Frage nicht einfach von, von meiner Seite her in den Himmel stellen, sondern mir überlegen, was will Gott eigentlich sagen. Ich will lernen, Gott zu fragen, wie das, was ich gerade auf der Zunge habe, wie das denn aus seiner Sicht überhaupt aussieht. Ich will lernen, Gott zu fragen, was ist deine Sicht der Dinge, nicht meine. Also wie siehst du, was da unten läuft und was mich betrifft. Wenn mein Herz hört und versteht, was Gott sagt, dann wird mein Herz auch das sagen, was Gott jetzt gerade sagen und tun will. So lerne ich und will ich lernen, zu verstehen, Gott zu hören und das zu bitten, was er will. In der Gemeinschaft mit Gott lerne ich auch zu sehen und zu hören, was er gerade will, was gerade aktuell oder was gerade dran ist. Ich lerne, wenn mich jemand fragt, in einer Situation, in einer bestimmten Situation oder für eine Situation zu beten, um was auch immer, dass ich Gott frage, was dran ist und nicht, dass ich das Anliegen gerade eins zu eins übernehme, sondern dass ich das Anliegen hinterfrage. Und ich erlebe in so Situationen immer wieder, dass Gott mir Eindrücke gibt, was jetzt gerade dran ist oder eben nicht dran ist. Für was ich jetzt gerade beten soll. Ich lerne und ich will lernen, zu fragen, wie Gott über eine bestimmte Situation denkt. Nicht nur meine Sicht der Dinge zu sehen. Denn ich stehe in der Gefahr, wenn ich ein Problem habe und der Meinung bin, ich kenne die Lösung und Gott um die Umsetzung dieser Lösung bitte, dann kann es sein, dass die Bitte nicht erfüllt wird, weil Gott einen anderen Plan hat. Gott will mit mir das teilen, was er sieht. Er sucht Menschen, die fragen, was auf seinem Herz ist. Gott sucht Menschen, die ihr Herz für das brechen lassen, was ihr Herz bricht. Und wenn du das willst, dann braucht es einen Herzcheck. Relativ einfach heute. Aber biblisch sieht das so aus. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich bin motiviert mit der Erwartung, Gott zu begegnen, dass ich fähig werde, jeden Bereich und jede Situation von meinem Leben so zu verstehen und zu sehen, wie Gott darüber denkt und was er will, dass geschehen soll. Gott hat über jeden von uns kreative Gedanken, was zu seiner Ehe, was zur Ehe von Gott geschehen soll. Aber zurück zum Salomon, wie antwortet er? Er sagt, respektive wie antwortet Gott, Entschuldigung. Gott sagt, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir. Also einerseits gibt er, so wie wir es vor der Textlesung gehört haben, er gibt und er gibt noch mehr dazu. Gott gibt nicht nur, was der Salomon erbietet, sondern er gibt einfach masslos mehr. Gott beschenkt Salomo mit Reichtum und Ehe als Zugabe für sein Herz, wo voller Ehrfurcht vor Gott ist. Und Jesus bestätigt das göttliche Prinzip, wenn er sagt, wer zuerst nach dem Reich von Gott schaut, dem wird alles andere zufallen. Das soll aber nicht berechnend sehen, indem ich ins Reich Gottes eigenwillig investieren, in der Hoffnung oder in Erwartung, dass dann der Segen fließt. Gott liebt Überfluss und er ist auch kein Minimalist. Wenn wir zuerst nach seinem Willen fragen, nach dem Willen von Gott, gibt er uns mehr, als wir überhaupt erbitten können. Und dazu brauchen wir eine geistliche Unterscheidungskraft und auch eine Selbstverantwortung. Ich habe dazu einen Vers gefunden, Hebräer 5,14. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also das ist eine Erfahrung, es ist ein Training, man fängt einmal an und man kommt das nicht einfach so schwarz auf weiß geschenkt über, sondern es ist ein Üben, es ist ein Trainierwachsen. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist kein theoretisches Wissen, sondern ein göttlich inspiriertes Urteilsvermögen. Und das ist ein Prozess, das ist nicht, es kommt nicht einfach auf Knopfdruck, sondern das ist die Folge von einem Prozess, das inspirierte Urteilsvermögen, das eben von Gott vom Himmel inspiriert ist. Jetzt habe ich die Frage an dich, die Frage an uns. Habe ich Sehnsucht nach dieser Art von Weisheit? Bin ich interessiert, dass mein Glaube reif und fester wird? Und nochmal die Frage, was wäre, wenn Gott heute dich fragen würde, was soll ich dir geben? Was willst du? Gib ich Gott Raum und Gelegenheit, zu mir zu reden, oder rede immer nur ich? Das haben wir auch sagen lassen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, dann da ein bisschen zu lernen, bin ich mich ein bisschen verloren vorgekommen. Aber ich habe dann probiert, ein bisschen weniger zu reden und ein bisschen mehr zu hören. Es ist nicht einfach. Der Salomo hat Landeplätze geschaffen, wo Gott ihm begegnen kann. Ich finde das nur einen schönen Vergleich, habe ich mal gehört, das mit diesen Landeplätzen. Schaffe ich Landeplätze für Gott, wo er mir begegnen kann? Hat Gott so Möglichkeiten, dass er zu mir reden kann und mir begegnen kann? Oder ist es eben nur immer einseitig, dass ich immer nur von mir aus in den Himmel schaue und nicht zulasse, dass der Himmel zu mir kommt? Gott hat eben durch die Art und Weise, wenn er zum Salomo geredet hat, ziemlich heftig zu mir geredet. Und das Wichtigste, was Gott mir zeigt hat, ist eben die Szene in Gibeon, dass die Erde vom Himmel her zu sehen und nicht den Himmel von der Erde her. Gott lässt uns ein, oder er lässt uns ein, die Welt, in der wir leben, aus seiner Sicht zu sehen. Von oben her, aus der himmlischen Perspektive. Aber wie sieht denn die menschliche Perspektive aus? Genau. So. Gott hat uns geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Und das Geist von Gott, Gott ist Geist. Und wie kommt jetzt unser Geist mit seinem Geist in Kontakt? Und die menschliche, irdische Perspektive ist, dass ich probiere, ihn zu verstehen aus meiner Sicht der Dinge. Das heisst für mich, sehe ich den Himmel nur als zukünftiges Ziel? Also sehe ich nur den Pfeil nach oben? Oder ist es eine gegenwärtige Realität? Ist der Himmel da eine Realität für mich? Also kann sein Geist mit meinem Geist kommunizieren? Wir stehen in der Gefahr, dass mir oder dass unser Herz oft auf das fixiert ist, was im Hier und Jetzt passiert. Was gerade jetzt abgeht, sei es Schwierigkeiten, Zweifel dazu dann vielleicht ein sehnsüchtiger Blick in den Himmel. Wann wird das endlich anders? Das weiss ich aus meinem eigenen Leben. Und rückblickend muss ich sagen, ich habe viel zu viel oder viel zu lang in diese Dimension gedacht. Dass ich fixiert bin aufs Hier und Jetzt und zu wenig auf den Himmel geschaut habe. Und wenn ich da unten bin, wenn ich von da rauf schaue und mich immer nur da unten bewege, dann ist der Himmel und bleibt der Himmel weit weg. Die Hoffnung auf ein verändertes Leben wird auf später verschoben. Und da musste ich mich noch fragen, bin ich mir bewusst, zu was ich geschaffen bin? David formuliert es mal so, wo er die Grösse von Gott beschreibt. Wenn er in die Natur schaut und staunt, wie gross es Gott ist, und dann stellt er sich die Frage, was ist denn der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst, bei dieser Grösse von der Schöpfung, wo wir selber überwältigt sind. Und dann sagt er, du hast mich gesehen, bevor ich überhaupt geboren bin. Hat er meinen Namen gekannt, bevor ich überhaupt auf dieser Welt war. Der David schreibt, dass jeder Tag von meinem Leben Gott in ein Buch geschrieben hat. Jeder Augenblick, sagt der David, ist festgestanden, bevor mein erster Tag überhaupt angefangen hat. Wenn ich von der Erde her denke, dann bleibt der Himmel weiter weg und dann kann ich nicht in dem Buch lesen, wo Gott geschrieben hat und wo im Himmel ist. Wir sind geschaffen als gegenüber von Gott, wenig geringer gemacht als er. Du und ich sind geschaffen mit göttlicher Ehe und Herrlichkeit. Und Jesus lehrt uns, unser Herz so auf Gott auszurichten, dass ich seinen Willen kann erkennen und dass ich seinen Willen auch erbitte und erbete. So wie es Jesus uns im Vater unser lehrt, geheiligt werde dein Name, dein Wille soll geschehen und dein Reich soll gebaut werden. Jesus warnt immer wieder davor, mit unserem Denken und unserem Gebet Gott zu überzeugen, dass das Realität werden soll, was wir wollen, was wir meinen, sei richtig. Und das ist die Richtung von Gebet, die Reinkultur, wenn ich Gott das bringe, was ich meine, dass es richtig ist. Und vielleicht dann erstaunt bin, wenn er so Gebet nicht erhört. Dass die andere Blickrichtung möglich ist, dazu braucht es ein verändertes Denken. Und das wird möglich, wenn der Heilige Geist in uns wirkt und Erneuerung schenkt, mein Denken und mein Willen erneuern tut. Der Paulus formuliert das kürzt so aus dem Titusbrief eher. Also Gott hat uns gerettet, durch das Bad oder durch die Wiedergeburt hat er neue Menschen aus uns gemacht. Das ist passiert durch die Kraft vom Heiligen Geist, der Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Mass überaus ausgegossen hat. Auch da wieder die Formulierung reichlich. Also Gott ist nicht, Gott ist masslos. Gottes Gnade, durch die Gnade von Gott sind wir jetzt also Erbe vom ewigen Leben. Der Heilige Geist zeigt uns, was im Himmel vorbereitet ist, was Gott über uns denkt. Er zeigt uns, was der Wille von Gott in einer bestimmten Situation ist, wenn ich danach frage. Der Heilige Geist drängt sich aber nicht auf. Und es liegt an mir, ihn einzuladen, die Stimme zu hören und auf ihn zu hören. Dann wären wir bei der himmlischen Perspektive. Die göttliche himmlische Perspektive. Im Auftrag vom Vater bringt Jesus Christus den Himmel auf die Erde. Also durch Jesus Christus ist die Richtung gegeben. Er bringt einerseits für uns Erlösung, andererseits bringt er aber auch eine neue Perspektive in unser Leben. Wir sind reichlich beschenkt vom Himmel her. Einerseits durch die Erlösung und andererseits durch eine neue Perspektive. Die Frage ist jetzt, genügt es uns? Leben wir einzig und allein fokussiert auf die Erlösung, dass wir mit dem Himmel verbunden sind und das war's? Oder lassen wir zu, dass der Himmel für uns eine neue Perspektive hat oder unten auf der Erde etwas auslöst? Nochmal, wir sind reichlich beschenkt, geistlich vom Himmel her, mit einer neuen göttlichen Perspektive, eben das Hier und Jetzt da auf der Erde von da oben runter wahrzunehmen. Und so passiert auch Erneuerung von unserem Denken. Der Paulus sagt im Kolosser, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf dieser irdischen Welt passiert. Das heisst für mich, ich erkenne Situationen in der Art und Weise, wie Gott sie sieht. Oder ich will lernen, Situationen zu erkennen, wie Gott sie sieht. Und wieder die Frage an dich, was würde sich bei dir ändern? Oder wie würdest du umgehen mit Konflikt, Krankheit, Zukunftsfragen, wenn du würdest vom Himmel her denken, mit einer neuen Perspektive und nicht einfach in die Richtung. Wir leben in zwei Welten, aber aus einer himmlischen Quelle als Christen. Darum sagt der Paulus auch im Römerbrief, das ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle der Hoffnung eurem Glauben volle Freude und Frieden schenkt, damit die Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist immer unerschütterlicher wird, immer fester wird. So ist Jesus unser Vorbild. Er hat als Mensch auf dieser Erde gelebt, aber in ständiger Verbindung mit dem Vater im Himmel. Er sagt ja von sich selber, dass er nichts tun kann, außer das, was er den Vater tun sieht. Und wie kann ein Mensch so etwas sagen? Jesus sagt von sich selber, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, woran ich gegangen und ich weiß, dass Gott mir seine unlimitierte Macht und Autorität geschenkt hat. Kann ich das auch von mir sagen? Oder wäre das nicht irgendwie absolut überheblich? Dass ich sage, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehe und ich weiß, dass ich mit der unlimitierten Macht und Autorität ausgerüstet bin. Könnte es sein, dass Jesus vielleicht darum sagt, ihr werdet die gleichen Werke tun, wie ich tue? Und es ist eben dann nicht überheblich, sondern es entspricht der Tatsache. Als Christ lebe ich auf dieser Erde, aber ich bin verbunden mit dem Himmel. Jesus bringt eben nicht nur die Erlösung, sondern er bringt eben auch eine neue Perspektive. Ups, das ist noch zu früh. Jesus hat zumindest auf dieser Erde gelebt, aber unlimitiert mit dem Himmel verbunden. Und mit den Augen von Gott sehen wir Hoffnung anstatt Resignation. Also das wäre die Richtung von der Resignation, wenn ich an dem, was auf dieser Welt passiert, Problem habe oder mich das erschüttert, wenn ich das Chaos da unten sehe, dann resigniere ich und schaue mit der Resignation in den Himmel. Oder ich kann mit einer Hoffnung, die mir im Himmel geschenkt ist, das Chaos auf dieser Erde anschauen. Vom Himmel her erkenne ich Gottes Herzschlag für die Welt. Jesus sieht das Erntefeld, wir sehen vielleicht nur das Chaos. Das hat für mich der Habakuk sehr schön formuliert. Er sagt, bei all dem Chaos, das der Prophet sieht, dreht sich ihm der Magen um. Und er sagt, aber trotzdem voller Überzeugung, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Genau. Also vom Himmel her sehen wir die Hoffnung und die Herrlichkeit von Gott. Er schenkt uns eine neue Perspektive. Die Freude an ihm motiviert und stärkt uns. Zu dem sind wir berufen. Der Paulus formuliert das im Brief an Korinther so, dass er sagt, wir sind auf Schwere fixiert, aber wir sollen nicht auf das Schwere fixiert sein, das wir jetzt sind, sondern wir sollen nach vorne schauen, auf das, was noch nicht da ist. Er sagt, denn die Sorgen, die wir jetzt haben, denen wir jetzt ausgesetzt sind und mit denen wir konfrontiert sind, die werden bald vorbei sein. Aber dann wird die Freude über das, was wir noch nicht sehen, das wird dann ewig andauern. Der Paulus ermutigt uns unser Denken nicht auf die sichtbare, vergängliche, nicht auf die sichtbare, vergängliche Welt zu richten, sondern auf die ewige, unvergängliche Welt. Ja, ich hoffe, die Gedanken ermutigen euch, im Geist, der erneuert ist, nach oben zu schauen und mit seiner Kraft von oben nach oben zu schauen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für die neue Perspektive, die du uns schenkst. Und ja, du hast uns wirklich geschaffen als deine Gegenüber, als wenig geringer als du. Du hast uns positioniert, zu herrschen auf dieser Welt in deinem Auftrag. Deinen Auftrag auszuführen in dieser Allmacht und Herrlichkeit, die bei dir ist und die du uns geschenkt hast oder die du uns schenkst. Dafür danke ich dir, dass du unser Denken erneuerst, dass du uns neue Kraft schenkst und dass deine Hoffnung durch den Heiligen Geist in uns immer unerschütterlicher wird und wir das Fundament bei dir immer mehr auf dem Fundament stehen und dass es immer fester wird. Danke, dass du uns leitest, danke, dass wir mit dir dürfen verbunden sein und danke, dass wir dürfen die Gemeinschaft haben mit dir, dass du Freude an dieser Gemeinschaft hast und dass du in die Gemeinschaft alles investiert hast, dass die möglich ist. Amen.